96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 54 von der 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich sitze hier heute mit der vollen Kapelle, mit Fabian, mit Hannes, mit Gianni. Grüßt euch, Männer.
Moin, moin.
Moinsen.
Hello.
Ja, und wir sind alle ganz hibbelig, weil es geht los. Es geht wieder los.
Wird Zeit.
Die Saison fängt an und wir kehren zurück zu unserem ganz normalen Folgenformat. Die Folge heißt nicht mehr Sonderfolge, sondern wir werden wieder ganz normal durch die Folgen leiten, wie wir das in der letzten Saison auch schon getan haben. Aber vorweg nochmal ganz kurz zwei Hinweise. Und zwar haben wir eine Kicktipp-Runde ins Leben gerufen. Da sind schon über 200 Teilnehmer mit im Boot. Richtig, richtig stark. Wir freuen uns schon. Und nutzt doch die Zeit in dieser Woche, euch da noch anzumelden. Kommt da noch mit dazu. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes heute. Es werden nur 96 Spiele getippt. Das heißt, auch die, die sagen, nee, das ist mir zu viel Aufwand, ich vergesse das immer, die können ja einfach schon 34 Spiele tippen, dann haben sie schon mal was getippt. So kann jeder mitmachen. Noch eine zweite Sache. Es läuft aktuell auf Instagram ein Gewinnspiel mit der Fanabteilung zusammen. Und zwar durften wir 4 Patrick-Retro-Trikots versteigern. Und schaut auch da nochmal vorbei, kommentiert das Ganze. Hat was mit der Trikotfolge, mit dem Archiv zu tun. Also ein paar Schummeln auch, das fällt uns dann auf. Das Trikot geht auf jeden Fall nur an die Community. Denkt bitte daran, wir haben nur eine Seite auf Instagram. Leider kommen bei diesen Gewinnspielen immer irgendwelche Fake-Seiten auf, die uns da scammen wollen. Passt da auf euch auf. Gut, dann starten wir jetzt. Wir haben ja keine Spielrückschau heute sozusagen, sondern wir wollen euch nochmal ein bisschen updaten, was jetzt in der letzten Woche so passiert ist. Und ganz am Anfang der Woche kam tatsächlich, tada, das Ausweichtrikot. Wie gefällt es euch? Also es hat ja Rathausbezug, ne? Wir haben ja gerätselt, hat das jetzt vielleicht was mit dem Maschsee zu tun oder so? Aber nein, es ist dann das die Rathauskuppel geworden. Hannes, wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, du hast es dir direkt geholt.
Ich habe es mir direkt geholt. Ich hatte auch gehofft, dass wir wieder den Ton, den wir in den Ärmeln hatten von vor 2 Jahren, das Ausweichtrikot mit weißem Body und diesen türkisen Ärmeln, die so ein bisschen an diesen Kupferton, dieses hellgrüne, kupferfarbene angelegt sind. Und das hatte ich mir gewünscht und fand ich dann auch richtig geil, als es rauskam. Ich muss sagen, es ist, also die ersten 3 Male sieht es so aus wie so ein amerikanisches Golf-Jersey. Und man muss vielleicht 1-2 Mal gesehen haben und angehabt haben. Muss ich aber sagen, es ist extrem geil. Wir hatten auch immer wieder drüber geschaut, was es für mich so besonders macht. Es ist kein einfaches Weißes, sondern so ein Off-White, so ein ganz weicher Cremeton mit diesen so unterbrochenen Streifen drin. Finde ich sehr gelungen und natürlich mit Kragen auch mal wieder sehr geil.
Sah auch tatsächlich beim Testspiel, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, auch gut an den Jungs aus, muss man sagen.
Ja.
Wir haben eine Umfrage dann direkt dazu gemacht, jetzt wo alle Trikots draußen sind, hat die deutliche Mehrheit der Community sich für das schwarze Auswärtstrikot ausgesprochen. Als Favorit auf Platz 2 ist jetzt das neue, sozusagen das Rathaus-Trikot gekommen und auf Platz 3, Fabian, vielleicht hast du das ein bisschen gelenkt, dann doch dieses rote Heimtrikot mit den Prägungen, was ja eigentlich, dachte ich erstmal, ganz schön für positive Furore gesorgt hat, aber jetzt ist es doch nur auf Platz 3 gelandet.
Ja, mein Take dazu ist, dass ich glaube, dass das Trikot an sich relativ geil ist, auch mit diesen Prägungen. Ich glaube, dass dadurch, dass Trikots so eine Modeerscheinung geworden sind und ein knalliges Rot natürlich keine coole Modefarbe ist, um das Trikot irgendwie so im Alltag zu tragen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Auge so ein bisschen bedingt durch den Wandel der Zeit vielleicht ein bisschen weg vom Rot kommt. Aber auf dem Platz getragen mit diesen Prägungen finde ich schon echt geil. Ja, also ich finde die ganze, also muss ich sagen, alle 3 Trikots, die ganze Kollektion sehr gelungen.
Ich mag das dritte Trikot auch sehr gerne, muss ich sagen, haben sie ganz gut gemacht. Und dass auch alle Embleme in schwarz sind, reduziert es auch nochmal irgendwie Und du sagst, das ist so ein tragbares Ding für den Alltag, ne?
Dann gab es nochmal eine Abholung der Sitzschalen und insgesamt ist jetzt nach dem finalen Abholtermin veröffentlicht worden, sind 30.000 Sitzschalen rausgegangen. Davon sind ungefähr 11.500 an Partnervereine gegangen. Wie versteht ihr das für so Seitentribünen irgendwie bei irgendwelchen Kreisligavereinen oder holen sich das da dann auch wieder irgendwelche Leute für zu Hause ab?
Nee, ich glaube, Partnervereine sind schon so die ganzen Vereine, mit denen 96 so Patten sind etc., mit denen sie so gemeinsame Sache machen, die sich die dann für Tribünen etc. zur Verfügung stehen können.
Ja, denke ich auch. Und ja, sie sitzen sich ja auch ganz gut. Wir haben ja die neuen jetzt ausprobiert schon beim Spiel. Ja, ich muss mich noch ein bisschen reinlehnen,
ja, damit
noch ein bisschen weich wird.
Ne? Sagt mal was.
Ja. Die waren mega hart.
Mega hart, sehr schlank am Rücken hinten. Ne? Also
hatte einer von euch mir das gesagt, dass jemand einen Sandmann gemacht hat, der sich da reingesetzt hat?
Geil, nee. Ja, also wir hatten auf jeden Fall eine Schraube in der Hand.
Genau. Ah, okay, weil mir hat jemand erzählt nach dem Spiel abends, dass sich da jemand reinsetzen wollte, ein älterer Herr, und der ist einfach mitsamt des Stuhls einfach zack nach hinten eine Pirelle gedreht.
Ja, auch schon.
Hat sie nicht verletzt, also, aber die war wohl nicht richtig befestigt.
So richtig wertig fühlten sie sich nicht an, nee, muss ich sagen.
Nee, man muss sich noch einsetzen.
Ich wollte gerade sagen, kommt mit der Zeit.
Ja. Die werden noch fester dann
mit der Zeit. Aber falls ihr bei irgendeinem Verein spielt, wo jetzt schon irgendwie diese Sitze angekommen sind und vielleicht sogar verbaut sind, schreibt uns mal, würde mich mal interessieren, wie die Partnervereine das dann nutzen. 18.500 sind an Einzelpersonen rausgegangen.
Wahnsinn. Ja, ich bin gespannt, wenn man so über die Jahre mal auf so einem Ding wieder sitzt, ne? Also es kann ja jetzt echt passieren, dass in den nächsten hoffentlich 50 Jahren so alle mal wieder so einen Stuhl triffst irgendwo.
Ja, hoffentlich nicht bei eBay. So, dann machen wir weiter. Es gab zwei Nachrichten im Laufe der Woche, die sich ein bisschen gegenüberstehen. Und zwar hat 96 verkündet, dass sie ein neues Netzwerk gegründet haben, nämlich das Netzwerk Hannover zuliebe. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, Altin Lala war auch dabei, Johanna Heise vom Heise Verlag war auch dabei und noch ein paar andere Gesichter. Das soll ein Netzwerk für soziales Engagement in Hannover und der Region sein. Also Hannover 96 so ein bisschen als Schirmherr mit vielen Partnern, die sich in der Stadt und in der Region einsetzen für bedürftige und benachteiligte Menschen und da etwas Gutes tun. Waren ja auch rund um den 1. August dann auch am Stadion schon sichtbar. Also Hannover zuliebe heißt das Ganze, sicherlich eine schöne und lobenswerte Sache. Natürlich ist das dann alles etwas seltsam, wenn am nächsten Tag dann der neue Sponsor verkündet wird, der hauptsächlich auf der Bannenwerbung jetzt zu sehen ist. Und das ist die Merco Group, die sozusagen für Gewinnspiel zuständig ist. Und da möchte ich euch einmal einfach kurz von Henning Binzos, unserem Geschäftsführer, die Erklärung zu vorlesen, weil das ja etwas skurril rüberkommt, finde ich. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Merco Group einen weiteren Exklusivpartner für Hannover 96 gewinnen konnten. Merco ist ein etabliertes und verlässliches Unternehmen, das seit vielen Jahrzehnten erfolgreich am Markt agiert und bereits auf einen großen Erfahrungsschatz bei Partnerschaften im Profifußball verfügt. Und dann weiter, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber so stand es auf der Hannover 96 Seite. Die Merco Group ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzt sich seit vielen Jahren konsequent für verantwortungsvolles Spielen ein. Also,
man könnte jetzt sagen, 96 wird dem gesellschaftlichen Auftrag hier nicht gerecht. Ne, wenn Sie schon für Merco zitieren, also es ist halt legal in Deutschland zu spielen, aber ich würde sagen, im Stadion ist es schon präsent genug. Also wie oft wir über Tipico sprechen oder schreiben, ohne dass sie irgendwo auf Verbandenwerbung sind. Ich finde, Tippspiel im Fußball ist wirklich präsent genug. Und Merkur, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen abgegrabbelt, oder?
Also ich finde es auch räudig.
Ich finde es räudig. Also ich muss auch noch dazu sagen, dass der Vergleich hinkt für mich ein bisschen, weil Tipico, ich meine, ich finde es auch nicht cool, aber es macht ja Sinn, weil es Sportwetten sind. Aber Merkur sind zu 99% der Umsätze ja irgendwelche ominösen Spielerhallen, ja, in irgendwelchen Provinzen. Knappen. Wo dann die Leute sich irgendwie bankrott zocken.
So hochdrücken am Automaten.
Und das ist, finde ich, auch nochmal ein bisschen was anderes. Also ist einfach vielleicht auch immer nicht so gut vermarktet wie Sportwetten, aber das ist schon irgendwie sehr widersprüchlich.
Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass im Stadion irgendwie so hier so neben dem Ausschank kannst du so ein bisschen am Automaten spielen? So ein paar Automaten auf?
Ja, also ich find's skurril, ne? Einen Tag hier so groß auf sozial zu machen und am nächsten Tag dann halt so einen Sponsor zu veröffentlichen. Das zeigt wieder so ein bisschen die Heuchlerei des Fußballs. Aber gut, machen wir weiter. Dann gab es nämlich am Freitag, am 31.07. das Testspiel der B11, würde ich sagen, gegen Düsseldorf. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo unsere B11 Düsseldorf paniert. Ne? Darüber reden wir jetzt. Also die B11 hat tatsächlich 3-2 gewonnen und man muss auch sagen, sie haben bis zur 66. Minute 3-0 geführt. Ja, das heißt, unsere wirkliche Start-B11 sozusagen, die hat Düsseldorf einmal wieder tschüss zurückgeschickt.
Aber Merko mitgenommen von Düsseldorf.
Stimmt, genau. Ich möchte einmal ganz kurz nur die Elf durchgehen, damit ihr wisst, wer so die B11 ist. Im Tor stand Leo Weinkauf. Die Verteidigung haben Okon, Engelbreth und Sievert gebildet. Okon ging schon zur Halbzeit raus. Dann war Matsuda auf dem einen Flügel, Kokolo auf dem anderen. Und ansonsten im Mittelfeld noch Micho Mango und Franz Roggo. Und in der Offensive spielten Vogel, Pichler und Edgy Basche. Das 1-0 hat Pichler geschossen, das 2-0 Roggo, das 3-0 Hobrecht. Also das sind drei schöne Geschichten, ne? Also Pichler ist wieder zurück.
Vor allem noch mit was für einer Bude, ne?
Ist fit, hat ein Traumtor geschossen.
Für mich sind es auch genau die drei, die potenziell vielleicht auch in der A11 mal eingewechselt werden könnten oder vielleicht sogar auch A11 spielen, ne? Ich meine, so ein Pichler, wenn der jetzt zurück ist, ist halt echt eine Option, wissen wir selber. Freut mich auch sehr, das hätte ich gedacht, dauert echt noch länger.
Total, ja. So, dann kam Samstag das Testspiel gegen Zwolle und Gianni, Fabian und ich, wir waren zu dritt da. Und erstmal, es war schön, ne? War schön reinzukommen, diese Sitze zu sehen. Also unabhängig von dem Sitzgefühl sieht das einfach wahnsinnig schön aus. Dann noch mit blauem Himmel darüber, das macht schon Eindruck. Was auch schön war, ist, dass man direkt bei so einem Test dann auch einen vollen Auswärtsblock gesehen hat. Also es waren ganz schön viele
Zwolenser
da.
Blaufingers.
Genau. Die Blaufingers haben wir gelernt, ja. Genau, und dann startete auch die A11, die wir in den letzten Wochen für euch immer wieder schon predicted hatten. Also Loretz im Tor, dann mit Hugonet, Tomiak, Allgeier in der IV, auf den Flügeln Udenne und Neubauer. Auf der 6 Stefan Tator Thordarson, an dem Tag Kapitän gewesen und, wie wir jetzt gerade frisch zur Sekunde erfahren haben, er wird uns als Kapitän auch in die Saison führen.
Ja, sehr geil. Fühle ich sehr, muss ich sagen. Aber lies mal die Elf weiter vor, weil die anderen beiden Vizekapitäne, du kennst sie ja noch nicht, du hast es noch nicht gesehen, stehen auch in der Elf. Da bin ich mal gespannt, auf wen du tippst.
Ja, auf den Flügeln Udenne und Neubauer. Vorne links Gindorf, rechts Bundo, auf der 10 Taibi und vorne Chelman.
Na und? Wer ist Vize, Doppelvize?
Zwei Vizekapitäne stehen mit auf dem Feld, okay. Dann würde ich jetzt mal raten, Tomiak.
Und?
Ist der denn schon mal richtig?
Nein.
Oh, okay. Okay, dann Neubauer.
Richtig.
Und Hugonet.
Richtig.
Schön.
Finde ich aber auch spannend. Drei Kapitäne, ne? Aber
überraschend.
Wir haben immer schon so, finde ich, ein bisschen drüber gesprochen, dass es vielleicht mehr Verantwortung sein könnte, als nur so auf den zwei Personen.
Aber Hugonet direkt rein ist schon eine Überraschung.
Ja. Ja, und Tietz vertraut ihm halt, ne? Und sicherlich auch einer, der viel spielen wird.
Ja,
auf jeden Fall. Viel Spielzeit haben wird und genau, Fabian, du hast es gerade gesagt, Thordarson wird sicherlich häufiger mal ausgewechselt und dann sind halt Neubauer und Hugonet schon die viel spielen werden. Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist dann schon eine ganz gute Ergänzung.
Und wenn du jetzt ins Spiel reingehst, wir werden auch über Hugonet am Ende sprechen, er hat schon auch viel gezeigt.
Ja, total. Ja, also wir waren am Anfang echt überrascht, wie gut Zwolle reinkam. Die haben echt dominant gespielt, haben sehr viele Zweikämpfe gewonnen und da haben wir so gedacht, ja, das ist doch vielleicht ein ziemlich guter Test, denn wir haben dann auch nochmal nachgeguckt, Zwolle startet tatsächlich am selben Tag wie wir, an dem Sonntag zu Hause gegen Ajax.
Krass. Ja?
Und darauf bereitet man sich dann in Hannover vor. Sehr
gegen
schön.
Julian Brandt und gegen Ter Stegen.
Genau. Jo. Ja. Aber 96 muss man sagen, und da waren wir dann sehr zufrieden, hat dann die Spielkontrolle relativ schnell übernommen. Und Gindorf hatte in der ersten Halbzeit da schon von links einen wunderbaren Schuss an die Latte gesetzt, eine Rakete. Und da hat man direkt gemerkt, Gindorf und Udenne, das ist so belebend.
Ja.
Das ist das, was wir, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Folge schon gesagt haben. Die ergänzen sich halt so gut, ne? Weil Gindorf immer abknickt, so Richtung 16er-Kante. Und Udenne sucht aber die Tiefe dahinter und das ergänzt sich brutal.
Ja, und ne? Ich bin auch sehr gespannt, weil Gindorf hat ja in der letzten Saison bewiesen, dass er mit einem kongenialen Partner zusammen oder dass so ein Doppelspiel irgendwie für ihn auch funktionieren kann. Und vielleicht kann man das kopieren. Ne? Also er ist natürlich nicht 1:1 in der Position, weil er da mit dem Stürmer zusammen, aber trotzdem vielleicht so vom Gefühl her, ich finde auch, da kann sich richtig was zeigen.
Wir haben hinten total solide verteidigt, also auch in der Zeit, als Zwolle drückend war, haben wir hinten gut verteidigt. Vor allen Dingen muss man sagen, Hugonet brutal in den Zweikämpfen gewesen, aber auch ein Tomiak war sehr wach, hat sehr offensiv verteidigt. Loretz hat uns schon mal so ganz gut gefallen, der wirkt ganz souverän und was uns aufgefallen ist, er spielt beidfüßig.
Ja,
spielt beidfüßig. Also wir haben echt mal drauf geachtet, der macht mit links und mit rechts.
Und auch voll eingebunden, wie Neul eigentlich auch, muss man sagen.
Ne? Ey, das sehr hoch, ne? Macht so viel mit der Mannschaft, glaube ich, in so einer kurzen Zeit, wenn du das Gefühl hast, alles klar, da hinten ist jemand, auf den können wir uns verlassen, obwohl der noch so frisch hier ist.
Ja, total. Stefan Thordarson war total präsent und geradlinig. Der hat sich richtig viele Bälle abgeholt und hat die aber weniger wie Leopold so nach rechts und links verschoben, sondern hat schon immer versucht, irgendwie in die nächste Ebene zu kommen. Das hat mir ganz gut gefallen. Das hat nicht immer funktioniert, klar, aber der hat sowas, ich nehme den Ball auf A6 und versuche das Spiel weiter nach vorne zu treiben. Ja. Und das ist eigentlich vielversprechend. Was uns aufgefallen ist, ist, dass Bundu eigentlich total aus dem Spiel war. Ne? Generell die rechte Seite, die war in der ersten Halbzeit eigentlich tot, ehrlich gesagt. Auch ein Chellmann war glücklos wie eh und je. Der läuft da vorne rum und ist nicht so richtig in unserem Spiel weiterhin drin, der macht immer den falschen Schritt, der läuft falsch entgegen, der macht die falschen Sachen mit dem Ball, also da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Sehr gut gefallen hat uns Wannes Taibbi, der mal nach rechts rausgeht, mal nach links rausgeht, ein Klatschpass spielt und dann in die nächste Ebene geht, der reißt ganz viele Räume auf, also einfach total intelligent, wie der läuft. Der läuft nicht nur viel, sondern der läuft auch intelligent. Als hätte Tietz uns gehört, war dann in der zweiten Halbzeit Bundu auf einmal viel aktiver. Der wurde die ganze Zeit in die Tiefe geschickt und so kam es dann auch dazu, dass dann das 1-0 fiel. Bundu flach hatte ihn, glaube ich, reingebracht in den 16er. Ja. Ne? Und hinten kam der Ball dann bei Udenne an, der den Ball herrlich in den langen Winkel geschlänzt hat.
Ey, der hat einen rechten Fuß. Ne? Das ist Wahnsinn.
Auf jeden Fall.
Butterzart, ja.
Davor gab es die Aktion ja ähnlich schon mal mit Thordarson, der gerade nicht mehr an den Ball gekommen ist und deswegen ist er so ziemlich drüber geschossen. Es war schon auffällig, dass in der zweiten Halbzeit umgestellt wurde auf rechte Seite hohe Bälle.
Ja.
So, ne? Das haben wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gespielt, das hohe Anspiel auf Bundu oder in die Spitze, sonst haben wir es immer flach versucht und es hat da auf der Seite einfach nicht geklappt.
Genau, es zeigt einfach, man kann dann auch reagieren und Sachen, die in der ersten Halbzeit nicht so liefen, dann doch auch noch ein bisschen anpassen. Das 2-0 war dann für mich der Moment des Tages, denn Kellmann wurde gefoult und dann saßen wir da ganz hibbelig auf den Sitzen. Ne?
Wer
schießt denn jetzt? Wer schießt denn jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ne? Dann Kellmann lag halt logischerweise irgendwie neben dem Ball. Dann dachten wir erst, oh bitte nicht Kellmann. Aber dann kam Capitano Thordarson, nahm sich den Ball. Da haben wir gedacht, okay, Thordarson. Aber er hat die Kugel an Bundu weitergegeben. Da haben wir gedacht, oh Gott, okay, Bundu. Bundu geht mit der Kugel zum Elfmeterpunkt und plötzlich steht Lars Gindorf da.
Ja, und nimmt ihn auch einfach ab.
Und, so, und nimmt ihm den Ball ab. Und alle, also das Stadion war ja jetzt nicht so voll, es waren 12.500 da, aber alle haben geklatscht.
Geil.
Ne? Und es war richtig so ein Moment, ja Gindorf, wir wollen dich, nimm dir den Ball.
Der Zuspruch war
ein
da.
Ein Neuanfang auf dem Elfmeterpunkt, ja, ja, ja. Ne? Und dann hat er auch genau das gemacht, was wir in der letzten Saison immer vermisst haben. Der hat eine Idee vom Elfmeterschießen. Also der verzögert, schießt in eine Ecke, da springt der Torwart sogar hin, aber der ist so präzise geschossen, dass er unhaltbar ist.
Ja, er verlässt sich nicht drauf, dass der Torwart in die falsche Ecke springt. Das ist schon mal ganz schön für einen Profifußballer, finde ich.
Genau, und dann hat er mit den Fans auch gejubelt. Und das war so ein schöner Moment. Wir werden später nochmal über Gindorf sprechen müssen. Aber ne, da haben wir so gesagt, vielleicht war das der Moment, der Knotenlöser hier für Gindorf in Hannover. Ja, also weiterhin Gindorf und Udenne einfach unglaublich gefährlich da auf der linken Seite. Dann wurde gewechselt. Okon kam für Tomiak. der hat tatsächlich dann zentrale Innenverteidigung gespielt, auch interessant. Roggo kam dann schon rein für Bundu, was auch zeigt, dass er nah dran ist an der Startelf. Hat dann so eine Doppel-Sechs sozusagen gespielt. Thordarson ist ein bisschen nach vorne gegangen. Matsuda kam für Neubauer. Pichler kam für Kellmann. Ecibasche für Gindorf. Und später kam dann noch Hobrecht für Thordarson. Und dann sollte Kolja Udenne dem ganzen Spiel mit einem unglaublichen Tor noch die Krone aufsetzen. 3:0. Und so war das ein richtig schöner, mutgebender Test. Was natürlich auffällig war, ist, dass Micho Mango, Hannes, dein Call, da in diesem Spiel gar keine Rolle gespielt hat. Ne? Also das läuft wahrscheinlich jetzt doch auf eine Laie hinaus. Und auch William Kokolo hat in diesem Spiel keinen Einsatz bekommen. Ne? Was auch zeigt, dass das sicherlich ein Verkaufskandidat ist. Und wer auch nicht gekommen ist, wer sich dann noch alleine so warm gelaufen hat, aber nicht kam, ist Yunus Ünal. Ne? Also auch der ist scheinbar aktuell von der Startelf bzw. von dem Spielkader noch weit weg. Danach gab es noch das Fan- und Familienfest hinter der Südtribüne. Ich war da auch, das war wirklich super nice gemacht. Die Mannschaft kam dann da auch noch auf die Bühne und es gab noch Autogrammstunde und so. Und was echt witzig war, habe ich euch auch noch nicht erzählt, da wurde dann die letzte Ausgabe von dem größten Quiz der Welt, nur mit Hannover 96 Fragen, auf der Bühne
Ach,
gemacht.
Geil.
Und in dem Fall haben aber die Fans geantwortet. Mhm. Also es gab Fragen, bei Instagram gab es eine Umfrage und dann mussten die Spieler auf der Bühne raten, was die Fans geantwortet haben. Und das war wirklich mal eine sehr lustige, runde Sache.
War es die gleiche Truppe wie bei den ganzen Videos auch, die geraten haben, oder hat das ganze Team geraten?
Das ganze Team. Also die haben sich dann so nach rechts und links auf der Bühne verteilt und haben dann gegeneinander gespielt. Mhm. Ja, und dann wurden immer mal so andere gefragt, die dann entscheiden mussten. Okay, dann gab es tatsächlich in dieser Woche mal ein Gerücht. Und zwar geht es um einen Innenverteidiger. Ilari Kangasniemi, so würde ich ihn jetzt mal aussprechen, spielt bei Inter Turku. Und hat dort einen Vertrag bis 2028. Inter Turku, welche Liga ist das?
Finnland. Erste finnische.
Ja, ich habe direkt irgendwie an die türkische Liga gedacht, aber nee, ist tatsächlich die finnische Liga. Inter Turku ist 19 Jahre alt, Finne, 1,99 Meter groß, Innenverteidiger, spielt bei seinem Verein eher die linke Innenverteidigung und ist Rechtsfuß, hat einen Marktwert von 250.000 Euro. Bevor wir jetzt darüber sprechen, machen wir eine schnelle Tinder-Runde. Würdet ihr Ilari Kangasniemi holen oder nicht? Johnny? Hannes? Fabian? Und Henne? Gut. Mhm. Johnny, warum nein?
Wenn man den Gerüchten glauben mag, dann ist der Name präsent geworden mit dem Hintergrund, dass ein Okon eventuell unseren Verein noch verlassen wird. Gibt ja Gerüchte aus Frankreich, Lyon und Monaco sind da ja dran, eine Ablöse von 6 Millionen stehen da irgendwie im Raum. Falls Imo uns echt verlässt, dann würde ich mich nicht damit zufrieden geben, dass wir einen 19-Jährigen als Ersatz holen. Das ist eigentlich so die Kernbotschaft meines Buzzers. Wir haben mit einem Sievert einen 17-Jährigen, der wartet. Ein Okon hat sich schon etabliert letztes Jahr. Und meine Erwartungshaltung ist, falls er geht, dass wir da schon einen gestandenen Profi holen, der auf jeden Fall liefern wird und nicht einen jungen Innenverteidiger holen, den wir noch formen wollen, weil den haben wir mit Sievert. Da brauche ich nicht noch einen zweiten von. Das ist meine Begründung fürs Nein.
Dem schließe ich mich komplett an. Ne? Also das wäre wieder so ein Fall Werte schaffen, ne? Weil jung und sehr hoch veranlagt und sicherlich dann irgendwann jemand, den man teuer weiterverkaufen kann. Aber du hast es gesagt, ein Sievert wartet. Und ich würde noch ein Argument ergänzen, bevor Hannes und Fabian reinkommen. Ich hätte dann, wenn, gerne einen Linksfuß. Also wenn man jetzt noch jemanden dazu holt in der Innenverteidigung, dann doch gerne einen Linksfuß.
Also die Videos, die ich gesehen habe, von ihm, da waren seine Aktionen, gut, man zeigt ja nur die gelungenen am Ende des Tages, aber finde ich sehr intelligent und er hat einfach riesig lange Gräten und kommt da an ganz viele Bälle noch ran, was mir sehr imponiert hat, muss ich sagen. Und dann habe ich mir seine Vita angeguckt und da stehen auch 2 Jahre Inter Mailand drin, also scheint ein Inter-Fable zu haben. Und diese 2 Jahre Inter Mailand haben mich nochmal einen Ticken mehr überzeugt, weil wir wissen, dass die Italiener gute Verteidiger ausbilden können. Und wenn er da so ein bisschen was von dem Geschmäckle mitbekommen hat, finde ich, ist es eigentlich ein guter Transfer mit Blick auf, ne, Werte schaffen. Das müssen wir einfach tun, um da weiter oben mitspielen zu können, bin ich der Meinung. Dann muss man aber einen Sievert auch sinnvoll verleihen. So, ne, dann hast du ihn nicht mehr in deinen Reihen, weil dann kannst du es vor ihm auch nicht verantworten. Das stimmt schon. So, ne, da würde ich schon mit ihm drüber sprechen, dass es dann eine sinnvolle Alternative für ihn geben muss.
Ich habe ihn mir angeschaut. Oh, genau, er hat bei, war 2 Jahre beim Inter Mailand in der U17. Ich war erst ein bisschen verwundert, weil ich da so Inter, dann zu FC Inter, war ich ein bisschen verwundert, habe dann recherchiert und gesehen, dass er tatsächlich in der U17 bei Inter gelernt hat und da auch als sehr großes Talent galt, dann zurück nach Finnland gegangen ist, linker Innenverteidiger mit rechtem Fuß, gerade einen Marktwert von 250.000. Ich habe ihn, also das Gerücht, dass er für Ocon kommen könnte, ist ja also meiner Meinung nach jetzt irgendwie nicht belegt. Das war ja auch, wurde ja irgendwie spekuliert. Ich sehe ihn auch gar nicht als Ocon-Ersatz. Ich war einfach dafür, weil ich glaube, dass es ein gutes Innenverteidiger-Talent ist mit 1,99. Größe ist natürlich brachial und glaube, dass er extremes Entwicklungspotenzial, vor allem unter Bolt und Titz hat. Und für mich ist das ein astreiner Bolt-Transfer, genauso das, also genau das, was er meint, zu schauen, ob er sich über die nächsten Jahre hier etabliert und um ihn dann für mehr weiter zu verkaufen oder als großen IV bei uns zu etablieren, wenn mal jemand in Rente geht. Deswegen bin ich dafür. Ich habe ihn überhaupt nicht als direkten Ocon-Ersatz gesehen und glaube oder hoffe auch nicht, dass er es wäre. Sehe ihn einfach als langfristige Investition und da gefällt er mir sehr gut.
Und die zweite Bundesliga ist ja für Finn auch ein ganz guter Ort.
Ja, er kann ja mit Kellmann dann auch Finnisch sein.
Genau.
Das ist ja auch schön.
Ja, wie ist man Finnisch? Wie? So schwitzig in Sauna. Der Sauna.
Ja, ja. Viel in der Sauna, viel nackt.
Okay, ja.
Okay.
Klingt sympathisch.
Seit gestern sind wir schlauer. Es ist noch nicht zu 100% bestätigt, aber Sky hat es als erstes vermeldet. Yokota wechselt nicht in die Home Deluxe Arena nach Paderborn, sondern scheinbar zu den Glasgow Rangers. Es wird über einen garantierten Bereich zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro gesprochen. Garantierter Bereich heißt, das ist erstmal die feste Ablöse und da könnten eben noch bis zu, also bis 4 Millionen Euro hoch dann Boni dazukommen. Und man hat sich zudem scheinbar auch noch auf eine Beteiligung bei einem möglichen Weiterkauf geeinigt. Das heißt, man hat hier Werte geschaffen, man hat hier nochmal auf die Ablösesumme, die sich ja so zwischen 1,4 Millionen und 2 Millionen Euro nach Gent, je nach Medium beläuft, nochmal deutlich verbessert und hat eben Plus gemacht mit Yokota. Ich weiß nicht, wie es euch geht, müssen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber reden. Reisende soll man nicht aufhalten, ein bisschen strange alles, muss ich sagen, aber dann war es ja scheinbar doch auch so ein bisschen kalkuliert, dass der hier nicht bleibt.
Ne? Das wird auch irgendwie nur so funktionieren in Zukunft, oder? Das scheint ein Modell zu sein, du hörst es jetzt so oft auch, ne? Also
richtige Entscheidung.
Ja. Mir gefällt der Gamble ein bisschen an der, ein bisschen Abstriche zu machen bei der Ablösesumme und dafür eine Weiterverkaufsklausel einzubauen. Das heißt, man, Bolt rechnet damit, dass er in Schottland gut ankommt und dass wir davon noch was haben. Und das gefällt mir, dass wir da mal ein bisschen weiterdenken, als nur daran, jetzt kurz viel Geld zu machen.
Ja, und wenn er eine gute Saison spielt, ist die Premier League auch sehr, sehr nah, ne?
Was jetzt meine Hoffnung ist, dass man da eben direkt Ersatz im Köcher hat. Hoffentlich jetzt auch ehrlich gesagt schon die Tage, weil die rechte Seite ist jetzt ziemlich dünn besetzt. Ne?
Dazu ganz kurz, es wurde ja eigentlich auch schon leicht angeteasert, ne? Dass wenn sie Leute gehen lassen, dass sie das nur unter der Bedingung tun, dass sie auch einen Ersatz in der Hinterhand haben.
Genau, also man hat jetzt auf der rechten Seite aktuell halt Bundu, ne? Und dahinter jetzt nicht so richtig klar etwas. Und auch ein Neubauer ist, finde ich, in der rechten Außenverteidigung, man hat es gegen Zwolle auch wieder gesehen, nicht die perfekte Wahl, leider. Ne? Also ich will den Teufel tun und einen Neubauer auf die Bank setzen, aber der perfekte Rechtsaußenverteidiger ist er nicht. Ja, aber wir gehen jetzt mal weiter, denn da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema. Denn das Geld, was jetzt reingekommen ist oder vermutlich reinkommt, soll gegebenenfalls investiert werden in einen Kracher, in einen Königstransfer. Und auch da war es, glaube ich, Sky, die das vermeldet haben als erstes. Ja, Marcel Hartl, wir hatten schon über ihn gesprochen, 30 Jahre alt. Wir kennen ihn aus seiner Zeit vor allen Dingen bei St. Pauli. Er wechselte 2024 von St. Pauli in die MLS zu St. Louis City, hat da mit Teucher zusammengespielt und hat dort 59 Spiele gemacht und 18 Tore geschossen. Und scheinbar sind sie jetzt relativ weit in ihren Gesprächen, dass das mit Marcel Hartl jetzt klappt. Jetzt müssen wir ganz kurz darüber sprechen, wo Marcel Hartl spielt. Das ist nämlich nicht so ganz eindeutig. Ne? Also der hat bei Pauli damals vor allen Dingen das zentrale offensive Mittelfeld, sozusagen die Taibi-Position, bekleidet. Aktuell bei St. Louis spielt er eher die Gindorf-Position. So, und da kommen wir jetzt zum Kasus Knaktus, weil ich mache mal das eine vorweg. Ne? So eine Transferphase ist ja wie so ein Puzzle. Ja, wir haben ein Puzzle und es sind noch ein paar Puzzlestücke, die uns fehlen. So, und jetzt hast du einmal das spielerische Puzzle mit den Positionen. Ja, also auf welchen Positionen fehlt uns jetzt akut gerade noch jemand? Dieses Puzzle, da ist kein Puzzleteil für Hartl frei, finde ich. So, ihr sagt gleich was dazu. Das zweite Puzzle ist Führungsspieler, Mentalitätsspieler, Unterschiedsspieler, die ein Spiel in knackigen Phasen, wir erinnern uns an die Spiele gegen Münster etc. in der letzten Saison, die in den knackigen Phasen dann nochmal so ein Spiel auf unsere Seite ziehen. Da passt dieses Puzzlestück Hartl sehr gut rein. Und jetzt möchte ich ganz kurz mit euch diese Diskussion aufmachen mit dem Puzzle, mit dem, wo soll der spielen? Für wen soll der spielen?
Also ich würde mal anfangen, weil vielleicht reibt ihr euch dran, ich bin aber ein großer Verfechter dieses Transfers, weil ich der Meinung bin, egal auf welcher Position, die du gerade aufgezählt hast, er spielen wird, er wäre der bessere Spieler. So, er ist beidfüßig. Für mich zählt ehrlicherweise ein bisschen mehr die Frage von, wo hat er wirklich in der zweiten Bundesliga gespielt und performt, also auf welcher Position. Das ist, glaube ich, einfach auch das, womit wir es vielleicht vergleichen müssen, auch wenn er jetzt 2 Jahre bei St. Louis vielleicht eher links gespielt hat. Seine angestammte Position in der zweiten Bundesliga ist die Zentrale. Ne? Er hat da über 250 Spiele im Zentralen gemacht, ob offensiv oder zentral. Das ist jetzt für mich erstmal egal. Und besonders spannend finde ich, ne, wir haben ja die letzte Saison von St. Pauli vielleicht noch vor Augen, wo er gespielt hat. Das war 23/24, da hat er 30 Scorer, 17 Tore waren da dabei, in 33 Spielen gemacht. Und in den Saisons davor sah es deutlich anders aus. Da hat er 34 Spiele gemacht mit 13 Scorern, also das fällt dann schon, fällt ab, in Anführungszeichen, ne, wäre immer noch hervorragend gut und ist auch echt toll, aber ist nicht so überragend wie in dieser Zweitligasaison, in seiner letzten. Und das Spannende da war, da hat er wirklich zentral offensiv gespielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Spieler, der in St. Louis auch funktioniert, man muss ja auch gerade sagen, der steht voll im Saft, die Saison läuft, ne? Da hat er seine Scorer auch schon gemacht wieder diese Saison. Also er ist jetzt nicht irgendwie da ein Spieler, der da abgeschoben werden soll oder so, sondern der ist da mittendrin. Und er hat eben in dieser Zweitligasaison dieses zentrale offensive Mittelfeld gespielt, was jetzt die Position von Taibi ist. So. Und ich glaube, dass man einen Taibi auf ganz vielen anderen Positionen in unserem System einsetzen kann, ohne auf ihn in der Startelf verzichten zu müssen, nur weil ein Hartl kommt. Ne? Du hast jetzt eben über die rechte Seite gesprochen. Es ist nicht unsere Lieblingsposition für Taibi, glaube ich. Aber ich habe es mal jetzt, als das Hartl-Gerücht aufkam, auch in den Raum geworfen. Vielleicht wird es auch so ein Aseko-Moment und man bildet Taibi als rechten Außenverteidiger um, eben weil er offensiv zentral spielt und eben weil er unglaublich schnell ist. So, ne? Das heißt, er kommt auch relativ zügig wieder auf diese Position zurück und er hat ja auch eine Pferdelunge. Ne? Seine 14 Kilometer, 15 Kilometer macht er im Spiel, wenn er muss. Also deswegen vorstellbar, ne? Dass Taibi darunter gar nicht so sehr leiden müsste.
Ich würde einmal ganz kurz was zu deiner Aussage, Fabbe, sagen und dann gehe ich nochmal auf deinen Sprech ein, Henne. Und zwar, wenn Hartl kommt, ich bin grundsätzlich auch großer Freund von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen. Ich glaube, er wird nicht so viele Scorer-Punkte sammeln, weil sein Spiel bei St. Louis schon viel und auch bei St. Pauli viel vom Konterspiel gelebt hat. Und das haben wir hier natürlich nicht. Das heißt, wir laufen hier viel auch auf eine komplett defensiv stehende Mannschaft zu. Deswegen glaube ich nicht, dass er so viele Tore beispielsweise außerhalb des 16ers irgendwie schießen wird. Um jetzt nochmal auf Hennes Sprech einzugehen mit dem Puzzlestück, finde ich sehr gut, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, er ist gar nicht das eine Puzzlestück, was irgendwo fehlt und was irgendwie vollendet werden kann für das Puzzle, sondern ich glaube, er ist ein sehr variables Puzzlestück. Also ich glaube, er gibt uns die Freiheit, in gewissen Spielsituationen uns auf gewisse Gegner anzupassen. Also ich glaube, du kannst ihn super auf der Gindorf-Position spielen lassen, du kannst aber auch, wenn Not am Mann ist, ihn auf der 10 spielen lassen, auf der 8. Und ich habe mal geschaut, er hat in der letzten Saison bei St. Louis auch aus der Kalten einfach mal rechts außen gespielt und 2 Buden gemacht. Also ich glaube, er ist der Spieler, der sehr variabel einsetzbar ist, wenn uns Verletzungen drohen oder irgendein Spieler gerade irgendwo nicht so gut performt, können wir ihn relativ variabel auf dem Feld einsetzen in Offensiven.
Ja, ja genau, der Punkt variabel, den wollte ich eigentlich auch in den Raum werfen. Und zwar finde ich nicht nur ein Hartl in dem Punkt sehr variabel, sondern wir haben mit einem Taibi einen, der schon zwei Positionen gespielt hat letztes Jahr oder glaube ich sogar drei. Und ein Gindorf ist jetzt ja auch mit im Boot, der in Aachen eine ganz andere Position gespielt hat, als er das aktuell tut. Und wir haben, oder ein Tietz hat ja natürlich dann mit diesen dreien, die so flexibel einsetzbar sind, nicht nur Möglichkeiten, um, sag ich mal, die Startformation auszurichten, sondern, wie du schon genannt hast, auch innerhalb des Spiels Möglichkeiten, um ja, strategisch das Spiel nochmal anzupassen auf den Gegner. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Das Thema Mentalität kann ich so jetzt gar nicht beantworten. Ich habe ihn als technisch sehr versierten Spieler, aber war auch einer, der, der laut wurde, der eklig wurde auf dem Platz.
War viele Spiele Kapitän in der Aufstiegssaison bei Pauli, ja, und hat halt in der Aufstiegssaison 30 Scorer beigetragen. Ja. Ne? Das ist schon ein
Brett.
Das ist
ja, voll.
Und ich möchte, Unterschiedsspieler.
Ich möchte da kurz noch was reinwerfen. Ne? Also, er hat wohl in der zweiten Liga gespielt, bei Union Berlin. Die sind mit ihm aufgestiegen. Bei Bielefeld, die sind mit ihm aufgestiegen. Bei St. Pauli, die sind mit ihm aufgestiegen.
Also aufsteigen kann er. Ich bin ganz bei euch. So vom Typ her ist das genau so ein Spieler, den wir jetzt noch brauchen. Das ist keine Frage. Zwei Sachen will ich noch mal zu bedenken geben. Erstens ist sein Marktwert 4 Millionen. 4 Millionen für einen 30-jährigen Spieler, der jetzt schon 2 Jahre in den USA gespielt hat.
Wie lange hat er noch Vertrag?
28, glaube ich.
Bis 28.
Der wird kosten. Ne?
Also was wird der kosten? Und also, boah, das ist schon eine Menge Holz, die man da gegebenenfalls für einen Spieler ausgibt, wo man nicht weiß, wie kommt der aus der MLS, die eher so eine Wohlfühlliga ist, in die roughe zweite Bundesliga zurück.
Ja, und sorry, dazu, aber dazu gehört auch noch sein Gehalt. Ne? Ich glaube, der verdient 2 Millionen im Jahr.
Ja, ja, der wird einiges oder der verdient einiges. Das ist ja auch relativ offen, glaube ich, in den USA.
Ja, aber hey, aber wenn der die Gespräche schon führt mit uns, dann ist er, glaube ich, auch bereit, da irgendwo einen Schritt auf uns zuzugehen. Ne? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Gespräche mit 96 führt, weil er weiß, er verdient hier mehr.
Ja, also, aber was man auch schon hört, ist, dass St. Louis beinhart verhandelt.
Ja, das ist ja auch also in Ordnung. Das
auch auf jeden Fall hatte er gesagt, dass er auch gerne oder bereit ist, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, das hatte ich damals in dem Video gesehen, was er aufgenommen hatte oder wo er Stellung bezogen hat und gesagt hat, er möchte jetzt nochmal aus familiären Gründen zurück, weil er dann in den nächsten 1, 2, 3 Jahren zurück muss wegen der Kinder. Ja. Deswegen glaube ich, dass er auch unbedingt nach Deutschland zurück möchte und gegebenenfalls am Gehalt Abstriche macht, was natürlich nicht die Ablöse betrifft, die St. Louis bekommt.
Und mich schockt das auch gar nicht so, weil es wurde ja schon am Anfang der Saison angekündigt, dass, wenn es sinnvoll argumentiert ist, man solche Transfers machen kann. Und für mich ist das sinnvolle Argument eigentlich das, was du am Anfang für ihn genannt hast, Henne. Nämlich, dass du letztes Jahr dir viel Talent gekauft hast. Die spielen alle wunderbar zusammen Fußball, wenn sie keinen großen Druck haben. So, ne? Und jetzt musst du halt diese Leute holen, die den auch mal Beine machen, wenn es nicht funktioniert. So, ne, den Talentierten drumherum und die den Kopf mal irgendwie da in die Menge reinhauen. So, und die kosten halt Geld.
Genau.
Das wissen die anderen Teams auch, dass das einfach die Spieler sind, die den Unterschied machen.
Gebe ich dir recht. Ich hätte mir nur eine andere Position gewünscht, weil, und jetzt komme ich nochmal zu deinem Taibi-Argument, Fabian, ein Taibi, du darfst wirklich nicht den Fehler machen, ein Taibi jetzt von Position zu verschieben oder gar auf die Bank zu setzen, dann hast du ein Taibi wieder für eine ganze Saison verschenkt. Ein Taibi, der muss jetzt klipp und klar am besten auf der 10 oder meinetwegen auch rechter Flügel, können wir noch drüber reden, aber der muss da festgesetzt sein, damit der spielt, damit der Vertrauen hat, damit der die Wege gehen kann. Der darf jetzt nicht zum Backup werden, weil dann verschenkst du einen Top-Spieler.
Ja, mein
Take ist, und der ist nicht, der spielt nicht rechts vorne Stamm. Da spielt Bundu.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass Taibi dadurch zwingend rausrotiert.
Ich glaube, dass die 10 für Taibi gesetzt ist und es um andere Positionen geht. Also ich glaube nicht, Tietz liebt Taibi und das völlig zu Recht. Der hält sehr viel Stücke auf ihn und ich glaube nicht, dass er von so einem Wechsel betroffen wäre.
Ja, aber genau der Punkt, der lässt mir mein Hirn rattern, weil für mich Gindorf kann nicht auf die Bank gehen, niemals.
Nee, aber das ist nämlich jetzt mein Punkt, ein Gindorf geht.
Das ist ein Take.
Also wenn Hartl
das geholt jetzt wird.
Ja, pass auf. Also Gindorf, wir haben über den Moment mit dem Elfmeter eben gesprochen. So, dann hat er sich festnageln lassen, ja, aktuell bleibe ich, hat er gesagt. Ich fühle mich wohl, ich habe jetzt war eine gute Vorbereitung, macht Spaß, ich bin Elfmeterschütze, alles super. Ja, aber die Agentur von ihm, die er gewechselt hat, Sports die Dorf will ist. Kohle machen. Und zwar am liebsten jetzt schon im Sommer. Ja, und die sehen natürlich, ah, der hat auch hier jetzt bei 96 gezeigt, das war nicht nur eine Eintagsfliege in der dritten Liga, sondern der hat auch bei einem ambitionierten Zweitligisten eine super Vorbereitung gespielt. So, das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und dann würde Hartl wieder bombastisch reinpassen. Nur ich, also wenn ich jetzt aussuchen müsste, Hartl oder Gindorf, würde ich Gindorf nehmen, einfach wegen der Zukunftsperspektive und wegen der Identifikation auch von den Rängen. Aber das klingt für mich so ein bisschen so, ja, hier Volker Struth, der will eh Gindorf irgendwie woanders für Dickkohle unterbringen und deswegen holt man jetzt einen Hartl.
Das, was die Presse berichtet hat über die Aussage von Gindorf, das wurde ja auch sehr heiß gekocht, von wegen, das wäre das Liebesbekenntnis.
Das war Clickbait pur.
Das war Clickbait pur, ey. Haben sie ja auch geschrieben, was er sagt. Er meinte, ich habe Vertrag und das heißt, ich bleibe erstmal. Und daraus haben sie gemacht, dass es ein Liebesbekenntnis ist und Gindorf jetzt für ewig hier bleibt.
Ja, er hat doch ein Jahr Vertrag, ne?
Ja, genau, aber er wurde ja zu der Frage, zu der Antwort gedrängt, er hat sie beantwortet und daraus machen sie jetzt natürlich, dass das große Liebesbekenntnis war und das war es ja offensichtlich erstmal nicht.
Ja, was wir hier auf keinen Fall außen vor lassen dürfen, sind auch die Aussagen von Bolt, ne? Also er hat ganz klar gesagt, dass er ganz klar von Gindorf das Bekenntnis haben will zu einer Vertragsverlängerung, weil ein Jahr Restlaufzeit mit einem möglichen Abschied in einem Jahr für ihn total unwirtschaftlich ist. Und das kann man ja auch nachvollziehen. So, und wenn jetzt in dieser heißen Phase nicht dieses klare Bekenntnis von Gindorf, wahrscheinlich getrieben auch durch die Agentur, wenn das von dem nicht kommt, dann gehe ich mal stark davon aus, dass 96 dann vielleicht sogar ja, schon den Verkauf anstrebt, um nochmal Geld mit ihm zu machen. Und mich würde es tatsächlich nicht wundern. Es gibt auch nur einen Verein, glaube ich, der die Ablöse zahlen kann in der zweiten Liga, der da irgendwo in Frage kommt.
Ja, und das genau deswegen fällt es mir für mich auch schon raus, weil es gibt keinen Zweitligisten, der ihn besser bezahlen könnte.
Stefan Leite.
Danke, genau an die habe ich nämlich gerade auch gedacht.
Ja, okay, klar. Ja, okay, bin ich bei euch, habe ich nicht dran gedacht. Ich glaube wiederum, dass man bei Gindorf jetzt Druck macht, aber dass das diese eine Position ist oder diese eine Personalie, wo man halt auf Risiko geht. Ne, das könnte einfach sein, dass der jetzt eine Halbserie spielt, in der der Buden ohne
aber
Ende macht.
Aber meinst du, dass wir in die Halbserie gehen mit einem Jahr Restlaufzeit?
Naja, wenn du keinen besseren Spieler für die Position hast. Angenommen Hartl ist es nicht in der Planung. So glaube ich nicht, dass du Gindorf unbedingt und zwingend gehen lassen musst. Und auch vor allem nicht zu einem Zweitliga-Konkurrenten. So, das Risiko gehst du doch nicht ein. Dann,
aber 3 Mille ist schon krass, Werte schaffen, ne?
Ja, natürlich, ne? Aber wenn das passiert, was jetzt im Stadion gerade passiert ist, so bei dem Spiel gegen Zwolle, dem so eine Liebe entgegenschwappt und das irgendwie funktioniert
ja,
und das ist alles gut.
Ja, pass auf, ihm schwappt Liebe entgegen von den Fans, aber da kommt ja nichts zurück, wenn er Gedanken hat zu wechseln.
Ja, also, aber vielleicht verflüchtigen die sich auch. Ich glaube, du musst mit irgendeinem Risikospieler auch in die Saison gehen. Du kannst nicht alles safe absichern am Ende des Tages und vielleicht ist es Gindorf. So.
Also wenn wir jetzt hier über 500.000 oder 1 Mille sprechen würden, würde ich sagen, okay, Risiko kann man eingehen. Aber bei Gindorf ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr Geld im Spiel. Also habe ich irgendwie gar nicht so an mich rangelassen, muss ich sagen. Aber jetzt, wo du es so in den Raum geworfen hast, Henne, lässt mich der Gedanke irgendwie nicht los.
Was mich bei der ganzen, was mir bei der ganzen Geschichte und Diskussion immer ein bisschen zu kurz kommt, ist Hüseyin Şakrun. Ich meine, der spielt genau die gleiche Position und sein Vertrag läuft 27 aus. Mhm. Und da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Und im Zweifel haben wir 2 Spieler, die jetzt einfach mal weg sind, wenn wir die nicht halten können. Und wenn Marcel Hartl nicht kommt, dann haben wir nächstes Jahr im Sommer ein richtiges Problem auf der linken Seite.
Ich glaube aber, dass ein Şakrun, der jetzt auch viel verletzt war, der sicherlich auch keine 34er-Saison spielen
absolut
wird,
nicht.
Dass der happy ist, wenn 96 ihm dann nochmal einen Vertrag gibt.
Das ich hoffe nur, dass es dazu auch kurzfristig irgendwie kommt.
Ja, und also fassen wir es nochmal zusammen. Ich glaube, wir würden uns vom Typ her und von dem, was er auch an Stats mitbringt, riesig über Hartl freuen. Es bleibt das Rätsel, wie teuer wird er all in all sein und es bleibt das Rätsel, wo kommt er halt rein, ne? Und ich bin kein Freund davon, jetzt kurz vor Saisonbeginn halt ein Gefüge kaputt zu machen. Und wenn Gindorf da einen Platz frei macht, dann wäre das echt ein Fit. Wenn er aber da irgendwie einen Taibi verdrängt, dann wäre ich etwas besorgt. Aber wir schauen es uns an. Es ist ja sowieso noch gar nichts fix. Nee. Ja, wir sind immer noch absolut im Bereich Gerücht, ja, was sich langsam konkretisiert. Das heißt, wir schauen mal, wie weit wir in einer Woche sind. So, und das war sozusagen jetzt die Spielrückschau. beziehungsweise die Update-Phase. Und jetzt gehen wir rüber zur ersten Kategorie.
Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich mache mal ganz kurz den Staub weg.
Alte Liebe History.
Sie ist back, endlich. Fühlt sich gut an. Und wir müssen über eine traurige Tatsache sprechen, und zwar in der letzten Woche am 27. Juli, das war der Montag, verstarb Peter Hajduk im Alter von nur 73 Jahren. Er spielte zwischen 75 und 76 sowie nach seiner Rückkehr von 79 bis 84 auf der Position des Angreifers, trug das Trikot der Roten in insgesamt 189 Ligaspielen und erzielte dabei 49 Tore. Tatsächlich war das noch zu einer Zeit, wo man nebenberuflich noch Hauptschullehrer war, also nicht nur schneller und spritziger Außenstürmer, sondern dazu noch Hauptschullehrer. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches und aber irgendwie eine sehr schöne Geschichte dazu. Wegen seines kämpferischen Einsatzes galt Hajduk auch relativ schnell als Publikumsliebling, weil man relativ schnell gesehen hat, wie gut er sich hier einbringt und dass er ein extremes Kämpferherz hat. Und da wissen wir in Hannover, wenn man sein Herz hier auf den Platz lässt, dann hat man auch relativ schnell das Herz der Fans erobert. Man muss dazu sagen, dass er 1975 vom Braunschweig-Trainer Branko Cebic aussortiert wurde. Er behauptete, er hätte nicht das Können für die erste Bundesliga. Also schlug 96 zu und er wechselte. Und relativ schön, glaube ich, als Fußballspieler, wenn du wechselst und man hat dir gesagt, du reichst nicht, ist im ersten Spiel gegen Gladbach, schoss er direkt im fulminanten Alleingang ein Traumtor, was dann gleich was dann sofort zum Tor des Monats gekürt wurde. Und ich glaube, das ist sehr gute oder sehr schöne Genugtuung, wenn man seinem Ex-Verein so etwas zeigen kann. Leider konnte das den Abstieg von 96 nicht verhindern. So wechselte Hajduk 1976 zu Saarbrücken und kehrte 1979 nach einem kleinen Zwischenstopp bei Wuppertal zu 96 zurück. Er entwickelte sich anschließend zum absoluten Dauerbrenner und Stammspieler. Bis November 1983 war er kaum aus der Mannschaft wegzudenken und eine schwere Verletzung im Spiel gegen Hertha mit nur 30 Jahren zwang ihn dann seine aktive Laufbahn aufzugeben. Er blieb 96 jedoch treu und stand ab dann an der Seitenlinie bei den Amateuren und startete seine Trainerkarriere. Und was ich auch immer sehr schön finde, vor allem wenn wir über ehemalige 96-Profis reden, ist, wo die noch so irgendwie tätig sind. Und wenn man das heute hört, dann werden die meisten ja Unternehmer. Er war halt weiterhin Lehrer und trainierte Celle und andere Provinzen und kleinere Dorfvereine. Ist sehr schön. Wer Peter Hajduk kennt, der weiß, dass er auch gerne Pfeile genannt wird. Und woher dieser Name kommt, sein ehemaliger Mitspieler Georg Kulig gab Hajduk den Namen Pfeil wegen seiner Schnelligkeit. Und daraus wurde dann abgeleitet Pfeile, und so hieß er ab dann. Und selbst seine Schüler an der Kardinal-Voll-Gallen-Schule in Miesburg nannten ihn hin und wieder Pfeile. Und finde ich irgendwie geil, wenn man daran denkt, dass man seinen Lehrer Pfeile nennt. ist irgendwie geil. Und er hatte damit auch nur ganz trocken gesagt, ich kann damit leben. Weil er darauf gefragt wurde, wie er es findet, dass er von seinen Schülern Pfeile genannt
Mega
wurde.
Mega sympathisch.
Voll sympathisch. Ja, der Spitzname ist bis heute eng mit ihm verbunden und wird sicherlich auch über seinen Tod hinaus einen Platz in unserer Geschichte haben. Und jetzt möchte ich nochmal ein kleines Rad schlagen zu der heutigen Geschichte, denn was mir aufgefallen ist, dass Peter Hajduk, Pfeile genannt, 1953 zur Welt kam. Das heißt kurz vor Saisonstart der Saison 53-54. Hm. Wir wissen, 1954 sollten wir deutscher Meister werden. Und jetzt verstarb er traurigerweise 2026, kurz vor der Saison 26-27. Und ich dachte, es wäre doch ein sehr schönes Zeichen, wenn wir den Aufstieg schaffen und seine Zeit hier abrunden und ihm ein schönes Denkmal hinterlassen, ein schönes Andenken an seine Zeit bei Hannover 96 hinterlassen. Schön. Und während meiner Recherche bin ich noch auf ein paar weitere Punkte gekommen, die würde ich ganz gerne aber zum Abschluss mit euch machen, um euch richtig heiß für den Saisonstart zu machen.
Alles klar.
Ruhe in Frieden, Peter Pfeile Hajduk.
Rest in Peace, Pfeile.
Rest in Peace, und schaut euch auch mal die Bilder an. Ein Schnurrbart, wie er im Lehrbuch steht.
Sondergleichen.
Unglaublich, also phänomenal.
Was wie Fabbe seiner.
Vielen Dank, Hannes.
Gerne.
Sicherlich vielen auch kein Begriff gewesen, aber schon eine Legende.
Aber auch krass, ne, wenn du dir vorstellst, dass du im Stadion deinem Lehrer zujubelst am Wochenende.
Alright, dann wird es jetzt hot.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, und wie ihr das von uns ja auch schon ein bisschen kennt, lieben wir Predictions, also Vorhersagen, und wir wollen jetzt auf die anstehende Saison blicken. Wir haben es euch ja schon in der Zweitliga-Vorschau angekündigt, dass wir heute mal überlegen wollen, wie könnte diese Saison nächstes Jahr enden, für uns, aber auch für andere Teams. Und da hat jetzt jeder was vorbereitet, unabgesprochen, muss ich sagen. Das heißt, es wird jetzt für uns alle eine Überraschung. Und wir haben uns auf 8 verschiedene Dinge vorbereitet. Das heißt, wir müssen ein bisschen durchreiten, aber wir versuchen auch, die jeweilige Wahl ja ein bisschen zu begründen und starten jetzt direkt mal mit den ersten 3 Plätzen. Wer belegt die ersten 3 Plätze? Johnny, sag doch mal deine ersten 3.
Ja, ich fange mit Platz 3 an. Auf Platz 3 predikte ich Heidenheim. Gerade in der Vorschaufolge hat mich das, die Vorstellung von Hannes, ich glaube, du hast Heidenheim gehabt, hat es mich ja sehr zum Nachdenken gebracht. Der Stamm blieb. Der Trainer geht in seine letzte Saison, also ich gehe davon aus, die reißen sich auf jeden Fall richtig den Arsch auf für den. Die werden aber nur in die Relegation gehen. Auf Platz 2 tippe ich unsere Nachbarn aus Wolfsburg, werden höchstwahrscheinlich direkt hochgehen. Alles andere ist für die auf jeden Fall mehr als peinlich. Ich glaube aber, dass es einen Verein gibt, der die Wolfsburger in den Schatten stellt, und das sind wir.
Hey, yeah.
96 natürlich auf die 1. Lehne mich damit auch weit aus dem Fenster, aber ja, ihr kennt mich, ich gehe immer optimistisch rein. Natürlich gehe ich auch optimistisch in die neue Saison und sage, wir spielen eine noch bessere Saison als letztes Jahr, weil das Teamsystem jetzt nochmal ein bisschen mehr reifen konnte.
Ich glaube, St. Pauli landet auf dem 3. Platz, auf dem Relegationsplatz. Mein kleiner Hot-Take, Frank Schmidt bringt die Saison nicht zu Ende und Heidenheim scheitert daran. Wird nur 4. Und auf Platz 2 sind wir, die Roten. 96 macht es auf Platz 2 und das ist eigentlich mein neuer Platz 1, weil Wolfsburg fährt für mich unter ferner Liefen und wird auf dem Platz 1 die Saison beenden und wir sind damit für mich Meister der 2. Liga.
Ich habe eine kleine Abmischung aus euch beiden. Also bei mir ist es auch Heidenheim auf Platz 3. Ich glaube auch, dass die mit Frank Schmidt sich in die Relegation kämpfen und es dann auch in die Bundesliga schaffen. 96 wird bei mir 2. und Wolfsburg 1.
Auf Platz 3 ist für mich St. Pauli, auf Platz 2 Heidenheim und auf Platz 1 Wolfsburg. Und jetzt müssen wir doch kurz in den Austausch gehen, warum ihr alle 96 drin habt. Ich will ganz kurz sagen, ich habe jetzt genau so getippt, wie die Erstligavereine auch abgestiegen sind. Ich persönlich finde einfach, Wolfsburg und Pauli und auch Heidenheim haben jeweils so starke Schlüsselspieler, die wir nicht haben. Also wirklich, ne, wenn man bei Wolfsburg, brauche ich nicht aufzuzählen, die haben ja Champions League-mäßig für die 2. Liga eingekauft. Heidenheim, die haben den Trainer, die haben die Kontinuität, die haben Zivzivaze vorne, die haben Piringer vorne. Ja, dass die beiden alleine, ein Honsack und so weiter und so fort. Und Pauli hatten Martin Kaas. Ne? Also auch jemanden, der einfach eine 2. Liga komplett zerschießen kann. Und wir sprechen ja über den aktuellen Stand jetzt. Ne? Ich kann mir schon auch vorstellen, dass Bold noch sowas aus dem Hut zaubert mit einem Hartl und so, dass wir da noch reinrutschen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich gehe auch voller Euphorie in die Saison. Stand jetzt sehe ich aber nicht, dass wir diesen 3 Vereinen Paroli bieten können.
Also ich glaube wiederum nicht, dass St. Pauli und Heidenheim beide so performen, weil sie kommen beide aus einer Negativerfahrung. So, ne, und ich glaube, die Positiverfahrung aus der letzten Saison bei uns, die schlecht endete, aber am Ende gingen, glaube ich, alle mit dem Gefühl raus, dass da wirklich irgendwie was passiert ist. Und man sieht es ja jetzt auch an Dauerkartenverkäufen, an der Euphorie, die herrscht und so. Ich glaube, dass das mehr zählt in der 2. Bundesliga, als man hat es ein bisschen besser in den Füßen. So, deswegen, ich glaube, einer von beiden, Heidenheim oder Pauli, werden das nicht so bringen.
Gianni und Hannes, bevor ihr jetzt nochmal ganz kurz was zu 96 sagt, ich möchte einmal kurz ein bisschen Real Talk machen. Und zwar erinnere ich euch nochmal an die letzte Saison, an die finalen Folgen, die wir gemacht haben. Und da haben wir uns gewünscht, dass es auf den entscheidenden Positionen in unserer Mannschaft ganz klare Schlüsselspieler, Entscheidungsspieler gibt, die in der letzten Saison gefehlt haben. So, jetzt fahren wir nach Cottbus, sprechen wir gleich drüber. Und da läuft es dann nicht so und dann hast du einen Thordarson, dann hast du einen Taibi, einen Bundu, dann hast du diese Spieler da auf dem Platz stehen. Und jetzt frage ich euch, ne, weil man kann ja so argumentieren, sie sind jetzt ein Jahr weiter, ne, Wenn man aber mal ganz ehrlich jetzt am Ende des Sommers ein Resümee zieht, finde ich, haben wir noch nicht an den entscheidenden Stellen in der Mannschaft das draufgelegt, was uns in der letzten Saison gefehlt hat. Und das Argument zu sagen, ja, aber Tietz ist der beste Trainer und unser Spielsystem wird sich durchsetzen, das hinkt ja auch ein bisschen, weil die Mannschaften sich natürlich ganz anders auf uns jetzt auch eingestellt haben.
Ja, also ich würde vielleicht, also ich finde, dass wir, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Wortlaut du gerade genommen hast, aber ich finde jetzt nicht, dass wir die letzte Saison so hart verkackt haben. Also die letzte Saison war die mit Abstand beste in der zweiten Liga. Na klar, auf den letzten Metern haben wir es verkackt.
Von den letzten 6 Spielen haben wir 5 nicht gewonnen.
Ja, auf den letzten Metern haben wir es verkackt, ja. Aber wäre alles einigermaßen so gelaufen über die Saison, ich will jetzt nicht wieder auf die wahre Tabelle verweisen, aber es ist halt ein Punkt, dass wir nicht aufgestiegen sind, ist schon die größte Frechheit, die es eigentlich gibt. Natürlich haben wir da einen großen Beitrag zu gehabt, die letzten 6 Spiele. Es gab, wie viele Elfmeter? 11, die wir nicht reingemacht haben. Also wir sind da schon an unserer eigenen Dummheit auch gescheitert.
Okay, aber ich will ja wissen, was gibt dir jetzt die Hoffnung, dass das in der kommenden Saison in einer Liga, die aus meiner Sicht
dass wir einfach mit
noch besser geworden ist.
Also was mir die Hoffnung gibt, ist, dass wir letztes Jahr eine verdammt gute Saison gespielt haben mit einem neuen Trainer und ich glaube 16 oder 17 neuen Spielern. Wir dieses Jahr eine ganz andere Konstellation haben. Der Großteil der Spieler ist da geblieben und wir haben deutlich weniger Jungs dazu bekommen. Also ich gehe schon davon aus, dass dieses Gefüge über den Sommer hinaus jetzt greift ist. Und wir, das ist auch ein Take, aber ich gehe davon aus, dass der Leopold-Abgang uns auch gut tut. Leopold hat die Binde gehabt. Du hast jetzt mit einem STT den Nachfolger, der auch nochmal eine ganz andere Aura auf den Platz bringt. Also gegen Zwolle ist mir das auch aufgefallen, der war brutal laut, der macht doch was her da auf der 6. Es ist jetzt nicht so, dass wir da über einen 1,70 großen Leopold sprechen, der Schwierigkeit hat, vielleicht hier und dort auch mal eine Ansage zu verteilen. Ich glaube, ein STT in der Kombination mit einem Hugonet und mit dem Trash-Talk-Master Tomjak hinten, glaube ich, können das Gefüge gut zusammenhalten und können da auf dem Platz eine Säule bilden, die Mannschaft tragen wird.
Hannes, was gibt dir Hoffnung?
Mir gibt Hoffnung, dass die Spieler, die wir letzte Saison nicht hatten, beziehungsweise sie relativ neu hier waren, sie waren mit dem Verein, mit der Stadt, mit ihren Positionen noch nicht so vertraut, dass diese Achse um STT, ein Taibi, ein Bundu, die jetzt hier eine Saison waren und sehr intensives Fußballspielen mit Titz zusammen gelernt haben, dass die jetzt relativ früh, nach nur einem Jahr, als Führungsspieler hier agieren müssen innerhalb der Mannschaft und dass es den Neuzugängen einfacher gemacht wird, hier schneller anzukommen. Und meine große Hoffnung, und ich glaube auch nicht nur meine Hoffnung, sondern meine Überzeugung ist, dass wir, und ich glaube, daran ist in letzter Saison viel gescheitert, ist, dass wir diese Überzeugung auch zu Hause auf den Platz bringen. Davon bin ich überzeugt, dass wir heimstärker sind, dass wir auswärts stark sind, daran wird sich nichts ändern. Ich glaube auch, dass wir das zu Hause aufs Parkett zaubern werden und damit werden wir die nötigen Punkte haben. Ich glaube, die Herausforderungen, die wir haben, die haben irgendwie alle Vereine. Viele Vereine stehen vor einem Umbruch. Ich gehe auch grundsätzlich mit deinem Take, dass da Vereine sind, die weniger oder die deutlich eine bessere Achse haben. Ich glaube aber, dass unsere Achse steht und vor allem glaube ich, und das ist sehr wichtig, dass die Mentalität innerhalb der Mannschaft stimmt, was für einen Aufstieg in der zweiten Liga unfassbar wichtig ist.
Ich find's geil. Ich find's geil, dass ihr dran glaubt. Ich lasse mich da ab heute auch von mitreißen. Dann kommen wir mal zu den Plätzen 16 bis 18. Johnny, fang mal wieder an.
Okay, ich fange mal mit Platz 18 an. Auf Platz 18 habe ich die Osnabrücker. Ich glaube nicht, dass die irgendwo Land sehen werden in dieser zweiten Liga. Dazu ist die Qualität, meine ich, einfach zu hoch. Spiegelt sich ja irgendwo auch in deren Kaderwert wieder von, ich glaube, 8 Millionen waren es. Auf Platz 17 sehe ich Greuther Fürth. Ich glaube nicht, dass die ganzen Abgänge kompensiert bekommen. Auf einzelne Namen brauche ich jetzt nicht eingehen. Und in die Relegation geht meiner Meinung nach, da habe ich mich echt schwer mitgetan, weil ich hätte eigentlich schon gern Peine Ost draufgesetzt. Aber ich glaube nicht, dass die was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich habe auf Platz 16 Cottbus.
Für mich geht direkt runter Osnabrück auf Platz 18. Auf Platz 17 wird es Peine Ost treffen. Ich glaube, die hatten in den letzten Jahren immer wieder das Glück, dass sie in der Rückserie immer wieder Punkte geholt haben, die sie vor dem Abstiegsbereich bewahrt haben. Ich glaube, das schaffen sie dieses Jahr nicht. Und Fürth landet auf dem 16. Platz.
Genau, bei mir ist es auch Osnabrück auf 18, bei denen sieht es hier auch in der Runde gar nicht gut aus. Unser erster Gegner in der neuen Saison, Cottbus, ist bei mir auf Platz 17 und in der Relegation ist Peinhorst.
Ich habe es genau wie Hannes. Osnabrück 18., BS 17., auch mit dem Abgang von Jan Dimci, glaube ich, echt ein Brett. Und auf 16 führt auch mit Regotta und so jetzt einfach Spieler weggegangen, die das immer noch so halbwegs gerettet haben. Footkoi weg, boah, auch schwierig. Okay, Fabian, mach mal mit deinem Hottake weiter.
Mein Hottake ist, 96 verliert kein Niedersachsen-Duell in dieser Saison. Also wir gewinnen oder verlieren nicht gegen...
Stimmt. Ich habe gerade nur eine Aktie im Kopf gehabt.
Da sind genau, es sind 6 Spiele. Wir spielen gegen Osnabrück 2-mal, gegen BS 2-mal, gegen WOP 2-mal und ich würde sagen, da regnet es Punkte für die Landeshauptstadt.
Ja, das können wir ja relativ schnell dann vielleicht schon ad acta legen. Hoffentlich nicht. Ist ein schöner Take. Hannes?
Der Zweitliga-Take, Dresden landet vor Hertha in der Tabelle am Ende der Saison. Ist vielleicht auch gar nicht so abwegig, aber das ist zumindest mein Take und das Gefühl, was ich habe. Und mein 96-Hot-Take, Uden wird für die schwedische Nationalmannschaft nominiert.
Nice.
Der hat seinen Riesendurchbruch und wird für Schweden nominiert und tritt in 2 Jahren bei der EM an.
Geiler Take, ey. Geil. Mega. Ich habe einmal einen für die Liga und einmal einen für den Pokal. Für die Liga habe ich den Hot Take, Uden und Gindorf kommen zusammen auf über 30 Scorer. Das hat mich einfach imponiert gegen Zwolle. Die beiden Langhaarprachten auf links haben top harmoniert. Ich habe extrem große Hoffnung und mit den Scorern würde es Uden dann ja auch in die schwedische Nationalmannschaft packen. Pokal lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich sage, wir kommen ins Halbfinale.
Ui.
Es würde mich ja schon freuen, wenn wir in Runde 2 gegen einen Erstligisten spielen. Das habe ich ja letztes Jahr schon vermisst.
Das hast du jetzt am zweiten Spieltag fast.
Ja, könnte man so nehmen, ja, aber ich brauch das einfach. Ich habe keinen Bock mehr, in Runde 2 rauszufliegen. Ich habe Bock auf so eine kleine Love-Story, wie es die Bielefelder mal hatten. Überlegt mal, allein nur dieser Gedankengang, was mit dieser Stadt los wäre, wenn wir es wirklich mal packen, einen Erstligisten nach dem anderen rauszukegeln.
Das stimmt, aber dann müssten wir auch endlich mal heimgelost bekommen. Haben wir ja auch nie in der zweiten Runde. Selbst wenn wir es mal geschafft haben. Oh, also ich glaube, das letzte Heimspiel im DFB-Pokal zu Hause, ich will nicht lügen, aber war das gegen Schalke? Also gefühlt ist das 15 Jahre her.
Ich habe eine positive und eine negative These mitgebracht, weil ich wusste, dass ihr wieder alle so harmoniebedürftig seid und nur so schöne Takes raushaut. Mein schöner Take schließt sich dir an. Ich habe gesagt, wir gewinnen 3 Pokalspiele und fliegen dann raus. Also ich bin nicht gut im Rechnen, aber es ist, glaube ich, nicht ganz Halbfinale.
Viertelfinale,
genau. Im Viertelfinale wäre dann Ende, aber das wäre ja schon eine schöne Reise. Ja. Also 3 Pokalspiele können wir feiern. Und den zweiten Take, den schleppe ich schon eine Weile mit mir rum. Und zwar Tietz und Bolt erleben das Saisonfinale nicht zusammen. Einer von beiden ist weg.
Im Urlaub oder weg?
Nee, gegangen worden oder gegangen. Ne? Also weswegen ich darauf komme, ist einfach dieses Störfeuer, was es jetzt über die Presse ja schon gab, was ja nicht irgendwie wieder nur ein Gerücht war, sondern es war ja wirklich so, dass Tietz sich über die Medienspieler gewünscht hat und Bolt da so ein bisschen, ist ja kein PlayStation-Spiel, gegengekotzt hat. Ja, das hat mir überhaupt nicht gut gefallen und das hat mir gezeigt, dass die beiden nicht zusammen an einem Tisch sitzen und ganz aktuell zusammen planen, sondern dass es schon so ein bisschen so ist, Bolt hat da oben sein Büro und Tietz soll die Talente gefälligst entwickeln und nicht PlayStation beziehungsweise Comunio spielen als Trainer hier. Also da und
Kind kommentiert es als Dritter von außen.
Genau, und Kind guckt sich das Ganze noch mit an. Das heißt,
was waren seine Worte nochmal?
Ich möchte, dass wir diese Themen intern besprechen. Ach übrigens, wir brauchen noch neue Spieler. Oder
da
so.
Ist er ja genau der Richtige für.
Genau. Also ne, das hat sich für mich nicht so gut angefühlt und ich glaube schon, und das hat Bolt ja schon auch klar gesagt, wir haben ja auch ein schweres Auftaktprogramm. Wenn es Richtung Herbst oder Richtung Weihnachten schon so ein bisschen bröckelt in der Leistung, dann ist Bolt, glaube ich, relativ zügig dabei und sagt, ja Tietz, du bist hier nicht der Alleinherrscher und dann könnte relativ schnell Ende sein. Oder Bolt ist ja auch so einer, der macht hier Werbung für Hyrox und ist dann hier bei Magenta unterwegs und so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der sagt, ach, das, dieses Hannover ist mir doch ein bisschen zu provinziell. Ich ziehe weiter.
Ich bin Geschäfts-
von beiden.
Ich bin Geschäftsführer Sport bei Merkur. Also Sponsoring Sport bei Merkur.
Genau. Okay, dann machen wir mit der Endplatzierung von 96 weiter. Ihr habt die alle schon gesagt, ihr braucht die nicht nochmal wiederholen. Ich glaube aktuell, dass 96 Fünfter wird, weil ich einfach auch noch Nürnberg über uns sehe. Aktuell, ja, das kann sich alles noch verändern, aber aktuell sehe ich es so. Wer wird Top-Torjäger bei 96 und was ist die Toranzahl?
Ich möchte jetzt nicht wieder Gindorf nennen, weil sonst, wenn er halt wirklich abhaut, dann habe ich direkt bei zwei Hot-Takes ins Fettnäpfchen getreten. Ich würde daher mit unserem Benji gehen und sage, er macht 16 Buden.
Ich berufe mich auf die Aussage von Herrn Status Quo und Gindorf bleibt und spielt und macht 16 Tore.
Ich bin auch bei Lars Gindorf tatsächlich. Er spielt und macht 12 Tore, aber nur in der Hinrunde.
Was? Und wird trotzdem Torschützenkönig.
Und hat trotzdem die meisten Tore bei 96 gemacht.
Crazy. Ja, ich bin auch nicht bei Chelman. Ich sehe einfach nicht, dass der am meisten Buden macht. Ich habe auch Lars Gindorf aufgeschrieben, bin bei 13 Toren gelandet und würde aber da jetzt, also ne, wenn es dazu käme, dass Gindorf geht und Hartl kommt, würde ich Hartl aufschreiben. Genau voll. Aus den gleichen Gründen, weil der abzieht, weil der schießt vom Strafraum, von der Strafraumkante und der würde auch unsere Elfmeter schießen. Ich glaube, wir werden wieder viele Elfmeter ziehen.
Glaube ich auch.
Ne? Safe. Und ich überlegt euch mal, wenn man da einen verlässlichen Schützen hat, der hat dann schon seine 5-6 Buden durch Elfmeter. Ja, so. Und von daher glaube ich Gindorf oder Hartl. Gut, bester Nachwuchsspieler, Hannes.
Joshua Sievert. Weil ich bei ihm einfach glaube, dass er die meisten Chancen auf Spielzeit hat. Bisschen abhängig davon, was jetzt noch mit Gita und Ocon passiert, aber ihm sehe ich am meisten dieses Selbstverständnis an, bei den Profis auch Fuß zu fassen. Und seine Ruhe, die habe ich jetzt oft genug in den Himmel gelobt, aber die imponiert mir. Und ich glaube, er wird bester Nachwuchsspieler und wahrscheinlich auch mit der meisten Spielzeit. Ja.
Fabian?
Ich bin auch bei Sievert. Muss ich sagen, aber unter der Voraussetzung, dass kein neuer IV noch kommt.
Okay, Johnny?
Die tue ich auch.
Okay, ich habe ihn nicht genommen, weil er hat auch gegen Zwolle ist er nicht reingekommen. Das zeigt mir, er ist aktuell nicht eingeplant. Ich glaube nicht, dass er nah dran ist am Spielkader. Auch wenn ich dann lese, dass eventuell noch ein finnisches Talent kommen soll oder so. Ne? Ich sehe es einfach nicht. Ich glaube, dass aktuell Tom Hobrecht am nächsten dran ist. Ich glaube, dass ein Pichler zum Beispiel sich auch relativ schnell wieder verletzen könnte oder da so gesteuert wird mit der Belastung und dann auch mal in so einem Spiel, wo man gegebenenfalls 2-3-0 führt oder so, dann vorne nochmal so ein Hobrecht ein bisschen rumwühlen darf. Das heißt, ich glaube, Hobrecht ist der dann am Ende am meisten überzeugt, weil Echibasche und Ünal zählen wir nicht mit dazu. Ne? Bei Nachwuchs sprechen wir jetzt von Akademie.
Genau.
Gut, dann kommen wir zur Überraschung der Saison. Ich mache mal weiter, weil ich habe ja bislang immer als letztes gesagt, Echibasche ist meine Überraschung der Saison. Ich glaube, dass der dran ist, dass der dran ist, dass der kommt und wer weiß, vielleicht wird er ja auch mal nach rechts gestellt und darf man hinter einem Bundu kommen oder so. Mal gucken, ich sehe da viel Potenzial bei dem für eine Überraschung. Schön. Hannes?
Ich habe Benedikt Pichler. Totgeglaubte leben länger. Ich glaube, dass er, wir haben ihn, also er hatte sein Verletzungspech. Ich habe jetzt aber gerade in der Vorbereitung gesehen, was er kann und wenn er fit ist, wie viel Bock er hat. Und ich glaube, er und Kellmann werden öfter und häufiger um die Position des ersten Stürmers spielen, als wir aktuell annehmen.
Pichler ist auch eine mega Kante, ne?
Ja.
Also wenn man das nochmal anguckt, da ist Benji mit seinem kleinen Bäuchlein daneben.
Da möchten wir auch mal ganz kurz sagen, das würden wir ihm ja auch total wünschen.
Total.
Ne? Also geiler Typ. Pichler ist ein unglaublich geiler Typ, den man, wenn der fit ist, auch vor Kellmann sehen kann, ne? Für unser Spiel.
Nicht
also,
nur sehen kann, ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich.
Ja. Ich möchte dazu nochmal sagen, warum das auch mein Take ist. Nicht nur, weil ich ihn gern habe und ihn feier, sondern wenn diese ganze Konstellation vielleicht noch mit einem neuen Rechtsaußen und mit einem Gindorf auf links aufgeht, glaube ich, dass wir unter Umständen viel eher einen Neuner oder einen Stürmer brauchen wie Pichler, der sich auch mal ein bisschen fallen lässt und Räume aufmacht für einen Gindorf, um dann mal aus der zweiten Reihe abzuziehen.
Ja.
Und
guter Punkt.
Wir haben jetzt oft genug gesehen, dass ein Benji Schellmann nicht mehr perfekt in dieses System passt. Er steht oft da vorne rum, kriegt die Bälle nicht, er wird überspielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dieses System Benedikt Pichler in der kommenden Saison sehr gut passt.
Meine Überraschung der Saison wird Vanis Taibi. Wir haben jetzt am Ende der Saison schon gesehen, wie gut er performen kann. Und Henne, du hast es gesagt, wenn er jetzt das Vertrauen bekommt. Ich bin ja bei der Position ein bisschen variabler, je nachdem, was dann auf dem Transfermarkt passiert. Aber glaube schon, dass das eine unserer ganz großen Säulen wird.
Ja, ich habe mich tatsächlich auch schwer getan, ob ich Vanis Taibi nehme. Ich habe mich aber für Kolja Uden entschieden. Die Betonung liegt hier ja auf Überraschung. Und Kolja hatte letztes Jahr schon eigentlich eine gute Saison, aber ich sage, der wird dieses Jahr komplett in seine Prime kommen. Der wird uns alle überraschen. Und so Gott will, landet er dann in der schwedischen Nationalmannschaft. Das würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ich sage, der wird komplett zünden dieses Jahr.
Alright, dann suchen wir als letztes zum Abschluss den 96 Antagonisten. Und das muss ich nochmal erklären. Antagonist ist sozusagen der Gegenspieler, das, was 96 in der Saison bremst. Und da sprechen wir jetzt gar nicht unbedingt von anderen Mannschaften. Ist klar, kann auch eine andere Mannschaft der Antagonist sein, aber Antagonisten suchen wir vor allen Dingen natürlich bei 96 selbst. Was habt ihr da ausgewählt? Johnny, fang mal an.
Ich habe geschrieben, der Mut, beim Unentschieden All-In zu gehen, ist ein Punkt, den wir uns letztes Jahr auch schon öfter hier auf die Karte geschrieben haben. Ich habe ein bisschen Panik davor, dass wir wieder in dieses Muster verfallen wie letztes Jahr, dass wir bei einem, ich sag mal, einem 1-1 oder einem 2-2 ja diese Pille nicht in Richtung 16er bringen, dass wir weiterhin stur bei diesem Tiz-System bleiben, wie Henne so schön sagt, klein-klein, versuchen den Ball Richtung Grundlinie zu treiben. Da habe ich ein bisschen Angst vor und könnte mir vorstellen, dass das am Ende vielleicht für einige Punktverluste sorgen könnte.
Ich würde mal weitermachen, wenn meins in die Richtung geht. Unser Antagonist wird sein, dass die Bereitschaft, flexibel im Spiel zu sein, die wird fehlen. Und das ist eigentlich, geht genau in die Richtung. Also dieses, wir merken, es geht nicht über die Kurz- und im Kleinen-Kleinen, irgendwie in kurzen Steckpässen auf die Grundlinie und so weiter, mit der Brechstange vorzugehen, mal aus dem Halbfeld Flanken reinzubringen, mal außerhalb des 16ers abzuziehen und dann auch wieder die großgewachsenen Stürmer vorne einzubinden. Und ich habe die Sorge, dass das wieder uns bremsen wird, was genau mit Giannis Take einhergeht, bei einem 1-1 einfach weiter diesen kleinen Fußball zu spielen. Und da habe ich Sorge vor und ich hoffe, dass Titz da gelernt hat und Bolt ihm auch in die Schranken gewiesen hat.
Also für mich, ich verbinde es mal ein bisschen mit der Torjägerfrage. Ich hatte ja schon gesagt, Gindorf macht 12 Buden, aber nur in der Hinrunde. Also für mich wird die Gindorf-Debatte weiterlaufen und uns vielleicht auch zwischendurch ein bisschen belasten und am Ende des Tages wird er spät im Winter wechseln.
Mein Antagonist ist die Erwartungshaltung, weil mich schon überrascht, wie positiv alle, also ihr ja auch, aber bei euch finde ich das auch nachvollziehbar, ne? Wir sind nur mal 96-Fans, aber auch außerhalb. Ich habe jetzt echt die Woche viel so links, rechts mal so gehört, die Prognosen von Experten beziehungsweise auch von anderen Podcasts oder YouTube-Formaten oder so. Und 96, da, die sagen immer, die waren letztes Jahr schon so knapp dran und jetzt ist deren Zeit. Auch die Buchmacher setzen ja 96 knapp hinter Wolfsburg und so. Ja, ich glaube, dass sie das auch wieder ein bisschen im Rucksack haben oder ich habe die Sorge, ne, dass man da sitzt und sagt, ja, aber jetzt muss es ja, weil letztes Jahr war es ja so knapp und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann muss es ja der Aufstieg sein, auch in der Chefetage und so. Also die Erwartungshaltung von innen und von außen, da habe ich jetzt heute in dieser Folge mal ein bisschen versucht zu bremsen, weil ich Sorge habe, dass wir darüber stolpern. Gut, dann gehen wir gleich zum ersten Saisonspiel. Am Sonntag spielen wir in Cottbus. Dazu ganz kurz, für die jüngeren Hörer unter uns müssen wir nochmal ganz kurz sagen, wir haben eine sehr schwierige Beziehung zu dem Verein Energie Cottbus. Das liegt daran, dass es die sogenannte Schande von Cottbus gab bei einem Relegationsspiel Ende der 90er Jahre. Rassistische Vorfälle gegen Spieler von uns, Gerald Asamoah und Otto Addo, und auch die Geschichte mit dem ausgefallenen Flutlicht, was dann plötzlich wieder ging. Also eine ganz unrühmliche Geschichte. Wer das nochmal nachlesen und nachhören möchte, Schande von Cottbus, haben wir auch schon mal in einer History drüber gesprochen. Deswegen haben wir es heute nicht ausgewählt. Aber das ist natürlich das, was uns so ein bisschen mit Cottbus verbindet, weil ich überall sonst extern ganz viel so höre, oh, es ist so schön, dass Energie Cottbus zurück ist. Das ist so ein traditioneller Verein, der eigentlich in die Bundesliga gehört, wo ich immer so denke, oh, nee, eigentlich nicht. Gut, Marktwert 10,35 Millionen. Das heißt, sie sind 17. Platz, was den Marktwert angeht. Sie haben einen sehr extrovertierten, verrückten Trainer mit Klaus-Dieter Pelle-Wollitz, der richtig erfahren ist und der immer Hurra-Fußball haben will. Das heißt, er hat auch schon gesagt, sie wollen sich nicht verstecken in dieser Liga, sie wollen richtig mitballern und wollen natürlich vor allen Dingen zu Hause Feuerwerke abfackeln für ihre Fans. In der dritten Liga hatten sie eine Heimstärke, sie haben 11 ihrer 19 Heimspiele gewonnen und das ist eklig zu spielen und da brauchen wir gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen, denn in der letzten Saison wurde uns im ersten Spiel im DFB-Pokal direkt der Zahn gezogen. Ja, nicht, weil sie besser spielen als wir, sondern weil es dort einfach eklig ist zu spielen. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass ich immer noch so ein bisschen die Sorge habe, ist das Team, was wir jetzt haben, darauf vorbereitet, was da am Sonntag losgehen wird.
Und mich macht das ja auch fast glücklich, dass Wollitz sagt, sie wollen Hurra-Fußball spielen, weil das liegt uns ja grundsätzlich besser bei den vermeintlich schwächeren Mannschaften.
Ne? Mitspielende Mannschaften liegen uns
genau,
besser. Ja.
Ein paar genau. Lücken. Genau, also ich erwarte eine Mannschaft, die im 4-3-3 wirklich auch auf uns losgeht, die richtig nach vorne will und mit einem Messer zwischen den Zähnen uns angreifen wird. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein torreiches Spiel werden könnte, ne? wenn Cottbus auch so ein bisschen direkt zu Hause anfeuern möchte. Players to watch sind Erik Engelhardt und Toljay Cigerci. Das sind die absoluten Baller aus der dritten Liga. Erik Engelhardt hat 22 Tore geschossen und hat verlängert, ist bei Cottbus geblieben, hat 6 Vorlagen beigesteuert, also 28 Scorer. Da wird sich halt jetzt zeigen, inwiefern er das in der zweiten Liga zeigen kann. Selbiges gilt für Toljay Cigerci mit 32 Scorern, 18 Tore, 14 Vorlagen. Wahnsinn. Dazu haben sie im offensiven Mittelfeld noch einen Leonardo Bittencourt dazu bekommen, den wir natürlich alle kennen. Mal gucken, ob er auch dieses Wappen jetzt wieder küsst. Der hat ja schon viele verschiedene Wappen geküsst in seinem Leben.
Solange er den Schmetterling macht, gegen uns geht's.
Ja, und Luca Erlein, haben wir auch schon drüber gesprochen, mit dem haben sie ein Juwel verpflichtet von Leverkusen, der jetzt am Wochenende im letzten Test in der Innenverteidigung gespielt hat. Also müssen wir mal gucken, wie das so aussieht. Pelle Wollitz hat jetzt nach dem letzten Trainingsspiel auch noch Julian Guttau hervorgehoben, der im zentralen defensiven Mittelfeld von Aue gekommen ist, der auch sehr stark sein soll. Also ich glaube, es ist eine Mannschaft, die offensiv durchaus nicht zu unterschätzen ist, die defensiv aber absolut knackbar ist. Denn in der Verteidigung hatten sie doch ein bisschen Aderlass und sie haben auch mit Marcel Lottka einen neuen Keeper aus Düsseldorf bekommen, der zwar schon ein bisschen was gesehen hat von der Zweitliga-Welt, aber noch nicht so oft als Stammkeeper zwischen den Pfosten stand. Also da kann man ruhig mal aus der zweiten Reihe auch mal drauf schießen. Ja, Jungs, ich sag's euch, wie es ist. Es ist direkt die Härteprüfung in Sachen Mentalität, ne? Weil wir fahren dahin, wir müssen die besiegen, ja, das ist eine ganz klare Sache und es ist einfach nur eine Mentalitätsfrage. Es geht darum, direkt anzunehmen, dass man mit reinem schönen Spiel Fußball nicht aufsteigen wird, sondern dass man die Zweikämpfe annehmen wird, dass man diese Ekligkeit da auch im Stadion annehmen wird. Und wenn wir das direkt packen und das direkt umsetzen, dann kann uns der Rückenwind tragen, auch für das Spiel gegen die Radkappen, aber das wird entscheidend sein. So, und wir tippen ja jetzt immer, ja, das heißt,
die Frage ist, wie verhalten wir uns? Hauen wir jetzt schon unsere Tipps raus oder besteht dann die Gefahr, dass jemand abguckt?
Nein, wir hauen jetzt unsere Tipps raus, ne? Unsere Community ist ja...
Aber ich gucke mir leider danach an, ob du auch wirklich so getippt hast, genau. Nicht, dass du den Ablenkungsmanöver fährst.
Naja, man kann ja natürlich, wenn ja, jetzt noch irgendjemand sich verletzt am Donnerstag oder so, kann man ja nochmal ändern oder so, aber aktuelle Tendenz. Was tippt ihr?
Ich gehe mit einem 1-3 Auswärtssieg für 96.
Krass, genau mit der gleichen Konstellation gehe ich auch. Wir gewinnen 3-1 in Cottbus.
Ich sage, wir gewinnen 2-0 in Cottbus.
Gut, dann sage ich, wir gewinnen 2-1.
Das Problem ist, bei meinen Kicktipp-Tipps, ich kann es ja schon mal ankündigen, müssten wir eigentlich ohne Niederlage aufsteigen diese Saison.
Das geht, glaube ich, vielen so.
Eine Tordifferenz von 1000.
Ungefähr, ja.
So genau, also wir haben ja erlaubt, dass man auch gegen 96 tippen kann. Das ist für viele natürlich schwer.
Der wird aber nur namentlich negativ 4 kurz erwähnt.
Genau. Steht wahrscheinlich auch ganz oben in der Tabelle dann bei Kicktipp.
Ja, gut, dann freuen wir uns alle, dass es losgeht. Gianni und Hannes, ihr fahrt hin. Ihr werdet vor Ort sein. Sehr schön. Gianni, du hast noch mal so ein bisschen über die Startelf nachgedacht. Wird sich da irgendwas zur Zwolle-Elf ändern? Hast du da was im Gefühl? Oder?
Ich glaube, die S-Elf vom Zwolle-Spiel wird es dann auch werden. Ein großes Fragezeichen bleibt für mich aber. Tor Lorenz, klar, die Dreierkette steht mit Allgeier, Tomjak und Hugonet. Neubauer, STT, Taibi und Uden logischerweise davor. Vorne rechts Bundu, vorne links Gindorf auch klar, aber das große Fragezeichen bleibt für mich die Neunerposition und mein Bauchgefühl sagt, Pichler startet. Mhm. Ich glaube wirklich, dass er mit Pichler ein kleines Überraschungsmomentum aus dem Hut zaubern wird, weil der Pelo Wollitz sich bestimmt auf Kellmann einstellen wird. Pichler hat jetzt komischerweise wieder Einsatzminuten bekommen, womit keiner gerechnet hat. Und ich gehe auch davon aus, das langt für 45 Minuten. Pichler ist dieser typische Startelfspieler für den Tietz und Kellmann kommt dann mit ordentlich Power in der zweiten Halbzeit rein und schenkt den Ossis dann nochmal 2 Buden rein.
Nice, dann kommen wir jetzt zur Hörerfrage.
Ja, Hörerfrage habe ich auch vorbereitet. Wenn heute der 24.05.2027 ist, also ein Tag nach dem letzten Heimspiel gegen Bielefeld, was wäre die Schlagzeile in unserer Lokalpresse? Haut mal raus, was ihr da so für Takes habt, seid kreativ. Wir notieren uns fleißig die eingesendeten Nachrichten und mal gucken, vielleicht hat hier und da ja einer einen richtig guten Take, den wir euch in 12 Monaten oder in 10 Monaten, wenn wir vielleicht am Rathausplatz stehen und aufgestiegen sind, vorspielen können.
Yes, sehr schön. Und schließt euch auch gerne bei den Predictions an, könnt in den Kommentaren auch mal fleißig schreiben, wie ihr die ersten 3 oder die letzten 3 Plätze vergeben hättet oder was euer Hot Take ist oder so. Da freuen wir uns immer, wenn wir da von euch auch ein bisschen was mitlesen. Denkt dran, meldet euch bei Kicktipp an. Es geht ja dann Sonntag los, also ihr könnt bis eine Minute sozusagen vor Spielanpfiff auch noch euren Tipp abgeben. Würde ich aber schon ein bisschen früher machen, denn man muss auch noch so 4, 5 Geschichten zur zweiten Liga allgemein beantworten.
Die Bonustipps. Ne?
Also die Bonustipps, das was wir jetzt heute auch hier hatten mit wer steigt auf, wer steigt ab etc. Und dann freuen wir uns da drauf. Wir haben jetzt da noch keine Preise verkündet, einfach weil das erst in einem Jahr ist und wir versprechen euch aber, dass wir im Laufe dieser Saison ein paar schöne Preise sammeln und zurücklegen für die Gewinner des Kicktipp-Spiels. Das heißt, da wird es dann auch für die ersten Plätze, das legen wir wahrscheinlich, würde ich mal so sagen, Jungs, nach der Hinrunde dann fest, wie viele dann gewinnen, wie viele Preise wir haben. Also da könnt ihr euch ein bisschen noch auf was freuen. Es wird nicht so sein, dass man da leer ausgeht, sondern da gibt es auch ein bisschen was zu gewinnen. Hannes, du hast noch was.
Genau, ich möchte noch einmal ganz kurz, bevor wir hier abrappen, möchte ich noch einmal allen Mut machen, die jetzt noch irgendwie zweifeln an unserem Aufstieg. Natürlich gibt es sehr viele Dinge, die innerhalb der Statistik und der Geschichte auch gegen einen Aufstieg in diesem Jahr sprechen. Aber ich habe mal die rausgesucht, die dafür sprechen. Und zwar begannen unsere Aufstiegssaisons 85, 87, 2002 und 2017, also die letzten 4, alle jeweils mit einem Auswärtsspiel und ohne Niederlage. Das heißt, wenn wir gegen Cottbus gewinnen, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und eine Korrelation, die ich relativ krass fand, dass ich sie gefunden habe. Das erste Mal seit 84, 85, also der Aufstiegssaison, spielen wir wieder am ersten Spieltag auswärts beim Absteiger und am zweiten Spieltag zu Hause bei einem Absteiger. Habe ich Aufsteiger gesagt?
Ja.
Ja. Spielen wir am ersten Spieltag auswärts bei einem Aufsteiger und am zweiten Spieltag zu Hause bei einem Absteiger. Wenn diese jetzige Saison mit 2 Siegen beginnt, dann steht das oben gut, dass wir aufsteigen könnten. Und das macht hoffentlich allen nochmal Mut. Deswegen kommt ins Stadion, seid laut und feuert die Roten an.
So sieht's aus, denn wir schaffen das nur gemeinsam auf den Rängen und aber auch auf dem Platz. Und so gehen wir's an, voller Vorfreude. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach einem Mentalitätsgame, das wir hoffentlich mit Kampf auf unsere Seite gezogen haben. In dem Sinne, Bleibt Vamos, wir sind es und bis bald. Ciao, ciao.
Tschö.
Ciao.